Bild sehen. Sie wissen gar nicht, wie schön das aussieht. Sie alle, die Sie gekommen sind, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen. Und jetzt tut mir es leid, dass wir mit ein paar keine Sichtverbindung haben, die drüben im Mozartsaal sind. Ich weiß, dass Sie uns trotzdem lieb haben und keinen Ärger aufstauen in Ihrer Seele. Sie werden nachher die Referenten noch persönlich sehen und es wird ein ganz gesegneter Vormittag werden. Wir sind verbunden, auch jetzt über die Mauern hinweg. Ich freue mich besonders, wenn ich Sie ansehe, nicht nur wie festlich Sie gekommen sind, das ist ja ein Fest, wenn man Schwestern und Brüder trifft, sondern dass so viele junge Leute da sind. Darf ich mal bitten, dass alle junge Leute bis zu 30 Jahren aufstehen? Die wollen wir herzlich begrüßen. Junge Menschen in unseren Konferenzen, das ist uns wunderbar. Die junge Generation nimmt die Stafette auf, die von den Alten weitergegeben wird. Aber da hat es ja schon einige, die waren bei der ersten Ludwig-Hofacker-Konferenz dabei, die einst hier 1965 in der Liederhalle, also die erste Liederhalle-Konferenz von Ludwig Hofacker. Wer war denn 1965 in der ersten Liederhalle-Konferenz schon dabei? Da wedelt mal. Och, das ist aber schön. Wer war vor 20 Jahren im Siegle-Haus schon dabei? 20 Jahren, die wedeln. Und jetzt interessiert uns 1956 bei der ersten Konferenz, damals im Furtbach-Saal Achenbach, Jean Beau, und Bruder Rupp vom CVM haben damals gesprochen. 56, wo sind die Altgedienten? Bruder Schempf war doch bestimmt dabei. Noch Würmen? Einige, wir grüßen euch ganz herzlich und danken euch, dass ihr diese Konferenz uns ermöglicht habt. Nun wäre es natürlich nett, dass Sie noch schauen, ob Sie irgendwo in Ihrer Nähe jemand haben, dem Sie noch nicht herzlichen guten Morgen gewünscht haben.
Wir treten nun voller Dankbarkeit vor dein Angesicht, du Herr der Welt und deiner Gemeinde. Dankbar, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, mit dem schönen Wetter und mit aller Freiheit, die wir noch haben, und mit deinem Wort und mit den vielen Brüdern und Schwestern, die zusammen mit uns dich loben wollen. Wir danken dir, dass du unsere Hoffnung bist. Mache dich selbst uns als unsere Hoffnung heute neu in unseren Herzen gewiss, dass diese Hoffnung ausstrahlt in unserem Zeugnis in Wort und Tat und dass von diesem Tag bleibende Wirkungen ausgehen. In unser Leben, in unsere Kirche, in unser Volk. Amen.
Ja, Herr, wir hoffen auf dich allein. Wir erwarten alles von dir. Räume du alles weg, was uns hindert, zu hören. Alle unsere Sorgen, alle unsere Langeweile, vielleicht körperliche Schmerzen, Hitze, auch alle Eitelkeit. Herr, hilf du uns hören, hilf du allen, die reden, dass alles und in allem du seist. Herr, wir bitten dich auch für die anderen Konferenzen im Land, sei du zugegen, mit deinem Geist und hilf, dass etwas neu wird, neu in unserem Leben, neu in der Kirche, neu in der Welt. Herr, wir warten auf dich. Sei du mit allen deinen Kindern heute, die dein Wort hören, die dich loben, die dich anbeten. Mit allen, Herr. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Amen.
Frau Professor Kimmich ist ja Mitglied im Rat der EKD und wir denken auch an Ihren Dienst in der Fürbitte. Helmut Wenzelmann ist Leiter des offenen Abends in Stuttgart, dieser so gesegneten Jugendarbeit, die uns so viele Impulse gibt. Es ist bei uns in unseren Kreisen oft üblich, dass wir eine ganz besondere Liebe zu den Evangelisten haben, die die Gabe haben, das Evangelium auch vor Ungläubigen zu bezeugen. Aber auch wer in seiner Bibel zu Hause ist, der weiß, dass dort auch von den Lehrern steht. Die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt. Und das wollen wir nie zweitrangig ansehen, wo Jesus selbst so viel Mühe drauf verwendet hat, neben dem Evangelisieren zu unterweisen und zu lehren. Ich freue mich jetzt, dass ich unseren Bruder Dr. Helmut Ilkroth vorstellen darf, der theologischer Lehrer am Seminar in Unterweissach ist und dass er nun zu uns reden wird. Bruder Ilkroth.
Sehr geehrte liebe Schwestern und liebe Brüder, worum geht es uns bei diesem Thema? Um den Gott Hoffnung oder um den Gott der Hoffnung? Schauen wir uns zunächst den Gott Hoffnung an. Da gibt es das Sprichwort, es hofft der Mensch, solange er lebt. So ist es. Hoffen ist menschlich. Es gehört einfach zum Menschen dazu. Und deshalb heißt es schon im Buch Prediger im Alten Testament, auch die Ewigkeit, oder man könnte auch übersetzen, auch die ferne Zukunft hat Gott dem Menschen ins Herz gelegt. Das Bedenken der Zukunft, das Ausschauen nach vorn, und dass man dabei immer noch etwas Neues und Besseres erwartet, das gehört zum Menschen einfach dazu. Er kommt nicht los davon. Und nimmt man dem Menschen die Hoffnung, nimmt man ihm die Zukunft, dann sackt er in sich zusammen. Wir sagen heute, er resigniert. Und schon, dass wir heute so viel von Resignieren sprechen, ein Wort, das vor 30 Jahren nur die Studierenden benutzten, sagt uns etwas von dem Verlust der Hoffnung. Es hofft der Mensch, solange er lebt. Und weil das so ist, kann man dieses Wort auch umkehren. Man kann sagen, es lebt der Mensch, solange er hofft. Nimm dem Menschen die Hoffnung, zerschlag ihm die Zukunft und du zerschlägst auch den Menschen. Und weil das so ist, heißt es nun, ja, nicht die Hoffnung zerschlagen, ja, nicht die Hoffnung nehmen. Und wenn man gleich darüber lügen muss, ja, nicht die Hoffnung nehmen, denn die Hoffnung weckt auch noch die letzten Lebensgeister und weckt auch noch die letzten Kräfte im Menschen. Aber dieser Gott Hoffnung ist trügerisch. Das wussten schon die alten Griechen. Es gibt bei ihnen eine Sage, der Gott Zeus schenkte den Menschen ein Fass, bis oben an gefüllt mit allem Guten. Und wie nun der Mensch ist, neugierig, hebt er vorzeitig den Deckel, das Gute entflieht zu den Göttern, und zurück bleibt nur die Hoffnung. Nur die Hoffnung. Und die Hoffnung tröstet jetzt den Menschen. Sie hilft ihm in dieser Welt noch bestehen. Sie gaukelt ihm ständig neue Bilder vor. Gott, Hoffnung. Nein, sagen die anderen. Das ist doch nur eine Hoffnung für die Toren. unerfüllbar und in ihrer Unerfüllbarkeit gefährlich. Die Hoffnung der Klugen gründet weder auf Träume noch auf Zufall, sondern sie erforscht die Natur. Sie plant, sie stellt fest, was machbar ist. Sie legt Hand an. Da gibt es nun gemachte Zukunft und gemachte Hoffnung. Und diese gemachte Hoffnung, die kommt aus den Labors der Futurologen, sie kommt aus den Rechenzentren der Planer. Wir sind doch Macher auf jedem Gebiet. Wir machen uns auch unsere Hoffnung. Ja, der Philosoph Ernst Bloch geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, da schaut einmal die Materie an. Materie, da steckt, so sagt Ernst Bloch, das lateinische Wort Mater, Mutter drin. Diese Materie, die gebiert alles, da kommt alles heraus. Und in dieser Materie, da wohnt selbst Hoffnung drin. Und weil die Materie ständig Neues gebärt, deshalb ist Hoffnung da. Und deshalb wird am Schluss auch Heil da sein. Gott, Hoffnung. Und wo nun die Hoffnung Gott ist, da braucht man keinen Gott mehr. Da geht es ohne Gott. Es ist keine Frage. Gott hat den Menschen zum Hoffen geschaffen. Er schuf den Menschen ihm zum Bilde. Aber wird diese Hoffnung losgelöst von dem lebendigen Gott, dann wird sie wie jede andere Gabe zum Abgott. Abgott Arbeit, Abgott Sex, Abgott Liebe, Abgott Geld, auch Abgott Hoffnung. Und als solche betrügt sie den Menschen, weil sie schließlich im Nichts endet. Wundern wir uns, dass es so viele Menschen heute gibt, die nicht mehr hoffen wollen. Sie sagen, wir erwarten nichts mehr von der Zukunft. Wir erwarten nichts mehr von der Zukunft. Ich hoffe, wir Christen sagen darauf nicht, aber wir erwarten etwas von der Zukunft. Wir erwarten auch nichts von der Zukunft, sondern wir erwarten etwas von dem Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung, das ist etwas ganz. Der Bibel ist der Gott der Hoffnung. Ja. Der Beter im Alten Testament, der spricht eigentlich weniger von der Hoffnung, sondern er sagt immer wieder, auf dich, Gott, hoffe ich. Du bist meine Hoffnung. Du, der Gott der Hoffnung. Und dass du Gott, wie es im Gebet nun zu diesem Gott hin quillt. Die gehören zusammen. Und nur wo man zu diesem Gott du sagen kann, du Gott bist meine Hoffnung, da ist man losgelöst von dem Gott Hoffnung und ist hineingenommen in den Gott der Hoffnung. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dieser Gott der Hoffnung, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, der setzt Hoffnung und der gründet Hoffnung und der stärkt durch Hoffnung. Der Gott der Bibel setzt Hoffnung. Es ist ein Unterschied, ob wir uns Hoffnungen machen oder ob der Gott der Bibel uns Hoffnung setzt. Er tut das einmal, indem er sein Wort gibt. Und er tut das zum anderen, indem er seinen Namen offenbart. Gott setzt Hoffnung. Da ist Abraham. Er wusste nichts von Gott. Nun trifft ihn sein Wort: Geh aus. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ich weiß nicht, ob Abraham begriff, was Gott ihm da für einen weiten Hoffnungshorizont gesetzt hat. Aber mit diesem einen Wort ist eine umfassende Hoffnung gegeben. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. 9-mal heißt es vorher im Alten Testament: verflucht, verflucht, verflucht. Und diesem Fluch steht nun das: in dir sollen gesegnet werden. Damit setzt Gott einen Hoffnungsrahmen, der die ganze Welt umfasst. Und dieser umfassende Hoffnungsrahmen wird nun Schritt für Schritt ausgefüllt. Abraham sagte sich vielleicht: Was hilft mir eine Hoffnung für die ganze Welt, wenn ich nichts davon habe? Was hilft mir eine Hoffnung für die ganze Welt, wenn ich nicht einmal einen Erben habe? Was hilft mir eine Hoffnung für die ganze Welt, wenn ich nicht einmal 3 Quadratmeter Land habe, auf dem ich meiner Frau ein Grab schaufeln kann? In dir sollen gesegnet sein alle Völker auf Erden. Aber indem Gott diesen universalen Hoffnungsrahmen setzt, übersieht er nicht den Abraham in seinem Verlangen, in seinem Sehnen als einzelner Mensch, sondern er sagt ihm zu: Du sollst einen Sohn haben, du sollst einen Erben haben, du sollst ein Land haben. Hoffnung für die ganze Welt, alle Völker, und Hoffnung für dich, den Einzelnen, das gehört zusammen und das darf nicht auseinandergerissen werden. Und der die Hoffnung nun setzt, das ist auch der Garant der Hoffnung. Abraham muss lernen: Nicht deine Kraft, nicht deine Macht ist es. Gott verbürgt dir diese Hoffnung. Und Abraham muss lernen: Nicht der Sohn ist seine Hoffnung, nicht sein Leib ist seine Hoffnung. Wir könnten weiter sagen: Nicht unsere Gesundheit ist unsere Hoffnung, nicht unsere Kraft, nicht unser Wohlstand, nicht unsere Intelligenz. Abraham musste lernen: Du, Gott, auf dich hoffe ich. Und so antwortet er schließlich drauf, indem er glaubt. Er glaubt, er hofft auf Gott. Und jetzt kann er auch das Gut der Hoffnung den Sohn hergeben, weil er weiß, Gott bleibt. Und Gott hat die Verantwortung für das Wort der Hoffnung übernommen. Deshalb finden wir im Alten Testament etwas, was austauschbar ist. Ich hoffe auf dich. Und daneben steht das andere, ich hoffe auf dein Wort. Auf Gott hoffen heißt auf sein Wort hoffen. Und nun könnten wir weitergehen, die Zeit lässt es nicht zu, durchs Alte Testament und Schritt für Schritt sehen, wie Gott diesen großen Hoffnungsrahmen ausfüllt. Mit dem Ziel Segen, Heil für alle Völker. Aber nun zum anderen. Gott setzt Hoffnung durch sein Wesen. Er stellt Mose auf dem Berg Sinai und gibt ihm einen Auftrag. Führ mein Volk aus Ägypten. Und was tut Mose? Er sagt zunächst einmal, wer bist du denn? Sag mir überhaupt einmal deinen Namen, damit ich weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Und nun sagt ihm Gott seinen Namen. Eigentlich ist es gar kein Name. Es ist im Hebräischen ein Verb, eine Verbform. Jehi, sein. Und die Bibelausleger sind sich bis heute noch nicht ganz klar, wie sie das übersetzen sollen. Jahwe, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder wie einer vorgeschlagen hat, ich tue, was ich will. Und das stellt nun dieser Gott der Hoffnung sofort unter Beweis. Ich staune immer wieder, mit wem Gott sich da anlegt. Nicht mit irgendeinem kleinen Stamm. Er nimmt es auf mit der mächtigsten Großmacht der damaligen Zeit, mit dem Pharao. Ich bin der ich bin und ich tue, was ich will. Und schließlich muss sich nicht nur der Pharao vor ihm beugen. Die Fluten müssen weichen, der Fels muss Wasser geben, die Vögel müssen ihr Fleisch liefern, die Widerspenstigen müssen sein Gericht erfahren. Er zeigt seinem Volk den Willen, er geht vor ihm her und löst die Hoffnung ein. Was hat Mose getan? Er hat gesagt, wer bist du denn? Kann ich mich auf dich, Gott, einlassen? Wer bist du denn? Ich bin der ich bin. Ich bin der Treue. Und so richtet Gott mit seinem Wort und mit seinem Wesen Hoffnung auf für diese Welt. Was unsere Hoffnung ist, das muss immer von seinem Wort her erfragt werden. Wir dürfen uns keine Hoffnungen machen, Macherhoffnung, Gotthoffnung, sondern wir lassen uns die Hoffnung von Gott setzen und lösen sie nicht von ihm. Du Gott, auf dich hoffe ich. Zweitens, Gott gründet Hoffnung. Darf ich einmal die Hoffnung mit einem Haus vergleichen? Und zu einem Haus gehört ein Fundament. Wir leben hier, ich meine das jetzt nicht lokal, sondern allgemein, auf sumpfigem Gelände. Was immer wir tun, bald sackt's wieder ab. Und deshalb rammt Gott Pfeiler ein. Er mutet uns nicht zu, uns auf etwas Schwammiges einzulassen. Drei Pfeiler, die die Hoffnung tragen. Erster Pfeiler, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vorhin haben wir es schon gehört. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, ich übersetze frei, die Leben in sich hat, weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. So heißt es im 1. Petrusbrief. Mit der Auferstehung Jesu ist das Todesgesetz dieser Welt durchbrochen, das aller menschlichen Hoffnung ein Ende setzt. Mit der Auferstehung Jesu Christi hat Gott eine Hoffnung nun gegründet, die den Tod schon hinter sich hat. Jetzt kann man getrost sterben. Denn die Hoffnung, die Gott setzt, die reicht weiter als das Grab und die reicht weiter als der Tod. Mehr will ich dazu nicht sagen, denn später wird in einem eigenen Referat da weiter drüber gesprochen werden. Der zweite Pfeiler. Gott hat mich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, die Leben in sich trägt. Wiedergeboren. Als ich selbst mit meiner Sünde nicht fertig wurde, hat Gott sie getilgt. Als ich selbst den Weg zu ihm nicht fand, hat er mich durch sein Wort und durch seinen Geist zu sich gezogen. Jetzt gehöre ich zu ihm. Ich darf Abba sagen. Vater, er ist mir kein Fremder, kein Unbekannter, kein ferner Hoffnungsproduzent. Er kennt mich. Ich kenne ihn. Er spricht zu mir. Er tröstet mich, er trägt mich, ich rede mit ihm, gebe ihm Anteil an meinem Leben und er hat mir seinen Geist gegeben. Er hat mir sich selbst gegeben. Dieser Geist, so sagt das Neue Testament, ist Unterpfand, Siegel, erste Anzahlung auf die Einlösung der ganzen Hoffnung. So wie die Hoffnung nun von der Auferstehung Jesu Christi her lebt, so lebt sie von diesem personalen Bezug zu dem Gott, auf den man hofft, muss man du sagen können. Muss man. Sonst ist diese ganze Hoffnung nichts als etwas Gemachtes. Vater, du bist meine Hoffnung. Du bist meine Zuflucht. Das gilt nicht erst im Neuen Testament, das gilt schon im Alten Testament. So betet der Psalmist in großer Not, Psalm 39. Nun, wessen soll ich mich trösten? Herr, meine Hoffnung bist du allein. Zweiter Pfeiler, Wiedergeburt. Er ist mir begegnet. Dritter Pfeiler, Gott hat sich treu erwiesen im Einlösen seines Hoffnungswortes. Jetzt müssen wir noch einmal zurückgehen, bis zu den ersten Seiten der Bibel, bis zu Abraham. In dir sollen gesegnet sein alle Völker. Unheimlich großer Rahmen. Und nun geht's Schritt für Schritt. Er hat Abraham den Sohn gegeben und er hat Abraham ein Land gegeben und wenn's nur ein Acker war zum Schaufeln eines Grabes. Er hat Israel zum Volk gemacht. Er hat Israel aus der Knechtschaft geführt. Er hat Israel das Land gegeben. Er hat Israel auch im Gericht, im Exil noch die Treue gehalten. Er hat den geschickt, der die Sünde sühnte. Er hat uns den verheißenen Geist gegeben. Er hat sein Wort ausgesandt und lässt es heute predigen unter allen Völkern. Ja, und man könnte weiterfahren. Und so stehen nun diese drei Pfeiler da. Auferweckung Jesu Christi von den Toten. wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und das Einlösen seines Wortes. Nun, wir wissen, dass das Dreieck die stabilste Konstruktion ist. Da kann man nun ein Haus der Hoffnung draufbauen. Drittens, Gott stärkt durch Hoffnung. Lebendige Hoffnung bewährt sich darin, dass sie lebensgestaltende Hoffnung ist. Darf ich noch einmal diesen Vers aus dem 1. Petrusbrief aufnehmen und ein wenig anders formulieren? Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebensgestaltenden Hoffnung. Die Hoffnung, die Gott uns gibt, ist nicht nur eine Sache der Zukunft. Wir sind keine Leute, die bloß in die Zukunft schauen und die Gegenwart darüber vergessen, sondern sie strahlt zurück. Sie strahlt hinein in die Gegenwart. Und diese Hoffnung wird nun zu einer Kraft, die das Leben des Christen bewegt. Hoffnung, die nicht jetzt schon das Leben des Jüngers prägt, ist Utopismus. Utopie, das kommt aus dem Griechischen. U heißt nicht Topos, der Ort. Utopismus ist etwas, was nirgends gibt. Eine Hoffnung, die nicht mein jetziges Leben schon prägt, ist Schwärmerei. Zukunftsschwärmerei. Die Ordnung dieser Welt ernst, aber auch die Not und das Elend. Wo habe ich das alles her? Nun, der 1. Petrusbrief hat das Thema wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann nimmt der Petrus die Leser und führt sie in all die Gebiete des Lebens hinein und sagt, seht, so sieht's aus, wenn du heute von der Hoffnung her lebst. Deshalb resignieren wir nicht an den Aufgaben, die vor uns stehen. Denn wir wissen, der Gott, der uns diese Hoffnung gegeben hat, der hat uns auch verheißen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht vergeblich. Mit dieser Hoffnung lässt sich aber auch leiden und sterben. Statt vieler Worte ein Beispiel. Ich war mehrere Jahre als Missionar in Neuguinea. Barnabas war die Stütze unserer Gemeinde in Ilahita. Aber er war ein kranker Mann, TB. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, aber auch die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Und nun bedrängten ihn die Verwandten und der Clan. Barnabas, nimm Vernunft an. Die Gebete der Christen halfen nicht. Die Ärzte halfen nichts. Lass doch den Zauberer noch einmal kommen. Er wird dir helfen. Und was sagt Barnabas? Lasst mich doch in Ruhe damit. Ich will lieber sterben und zu meinem Heiland gehen, als zurückfallen ins heidnische Leben und mich abwenden von dem, der mir die Hoffnung gegeben hat. Mit dieser Hoffnung kann man missionieren und Christus bezeugen. Es ist interessant, wenn man die Kirchen- und Missionsgeschichte durchgeht. Die Mission wurde immer dann wieder lebendig, wenn auch die Hoffnung in der Christenheit lebendig wurde. Das heißt, die Christen, die von der Hoffnung her lebten, die entflohen nicht ihrer Pflicht zum Zeugnis, sondern weil sie diese lebendige Hoffnung haben, ja weil sie eine Hoffnung hatten, die die Welt nicht gab, deshalb zogen sie aus. Sie bezeugten diesen Herrn der Hoffnung. Sie predigten, sie missionierten, sie brachten Opfer. Und wenn immer diese lebendige Hoffnung verschwand aufgrund von theologischen Entwicklungen, dann nahmen die Zeugnisfreudigkeit und die Missionsbereitschaft ab. Dann sagte man, wir müssen selbst die neue Welt schaffen, Ärmel hoch. Und nun fing man an, die Welt zu verändern, aber man kam meistens nicht weit. Wissen Sie, neue Welt bauen, das ist ein schweres Geschäft. Darüber kann man schließlich verzweifelt. Und viele sind verzweifelt. Das ist mir wichtig. Die Hoffnung, Gott stärkt uns durch Hoffnung. Die Hoffnung muss rückstrahlen in unser Leben. Und sie stärkt uns zum Leben und zum Arbeiten, zum Leiden und zum Sterben, zum Missionieren und zum Bekennen. Gott Hoffnung? Gott der Hoffnung? Das war die Frage. Ich meine, uns geht es um den Gott der Hoffnung. Du, Gott, bist meine Hoffnung. Und so werden wir dann durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung festhalten. Ihnen allen aber und mir gilt das Gebet des Paulus. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Wir leben, Herr, mit dir. Wir haben nun zwei Kurzworte. Dr. Gottfried Schottky aus dem offenen Abend und dann Bruder Kümmel, der aus der Arbeit des Blauen Kreuzes in Stuttgart kommt und sie hier leitet. Das ist uns wichtig, noch zwei Worte von Leuten zu hören, die mitten im Leben stehen. Bitte, Bruder Schottky.
China testet Langstreckenrakete. Paris für Neutronenbombe. Islamische Staaten für gemeinsame Verteidigung. 10 Tote bei Rassenunruhen in USA. Straßenschlacht in Südkorea. Das waren nur einige Schlagzeilen aus den letzten Tagen. Wir spüren, dass wir den Weltmächten ausgeliefert sind. Der Sowjetunion. Seit dem Einmarsch in Afghanistan sind einige Illusionen verflogen. Oder auch den islamischen Staaten. Sie können durch Sperren der Öllieferungen unsere Wirtschaft treffen. Und sie schicken sich an, auch im Westen ihren Glauben zu verbreiten. Wir wollen aber bei den Mächten, die uns bedrohen, auch an das Unrecht denken, dem viele Menschen preisgegeben sind, und an den Hunger, der mehr Opfer fordert als die Gewalt. Genau in diesen düsteren Hintergrund hinein spricht die Bibel. Im 7. Kapitel des Buches Daniel schildert der Prophet, wie er das Gesicht von den 4 Tieren schaut. Diese Tiere stehen ja für Weltreiche, für Weltmächte. Das 4. Tier fraß um sich und zermalmte. Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Das spricht für sich. Doch dann ist von dem Uralten die Rede, der sich auf den Thron setzt, von Gott also, dem 1000 mal 1000 dienen. Das Tier wird getötet und dann kommt der Menschensohn. Was Daniel schaute, war für ihn Gleichnis des letzten Gerichtes am Ende der Welt. Wir wissen, dass dies Gericht kommt, dass Gott, der Herr, unser Vater, sich die Macht über die Mächte vorbehalten hat. Aber wir wissen mehr. Auf dieses Wort vom Menschensohn hat Jesus sich berufen, in der Stunde seiner tiefsten Ohnmacht und Erniedrigung, nämlich bei der Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat. Von nun an werdet ihr des Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Allmacht und kommen mit den Wolken des Himmels. Von nun an, das heißt doch, seit er auferstanden ist, in den 1900 Jahren seitdem und genauso jetzt in den 80er Jahren. Das heißt doch, dass jetzt schon, entgegen allem Augenschein, Jesus die Macht hat gegen alle Mächte und Ideologien. Wir dürfen ihm das glauben. Und er sagt sogar, dass wir es sehen werden. Das heißt, dass er uns, wenn wir ihm nur folgen, auch Zeichen seiner Macht sehen lässt. Weil er das letzte Wort behält, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und aus dem gleichen Grund ist kein Dienst verloren, den wir anderen Menschen tun, für ihre Arbeit oder ihr Leben, für ihre Nahrung oder ihren Glauben.
Die Hoffnung festhalten in der Familie. Wenn der Abend kommt, ziehen die dunklen Wolken auf. Es sind die Wolken der Angst. Wie wird der Vater heute heimkommen? Über welches der Kinder wird das Wetter zuerst hereinbrechen? Und mit welcher Brutalität? Aus welchem nichtigen Anlass? Kinder haben ein gutes Gefühl für Gerechtigkeit und sie sind an dem Punkt sehr verletzbar. Sie sehnen sich nach Ruhe und Frieden. Auch die Kinder einer Familie mit einem suchtgefährdeten Mitglied. Sie möchten auch einen Vater haben, nicht der sie verwöhnt, sondern der ihnen das zu geben sucht, was sie brauchen. Ein Vater zu sein, an dem sie sich aus- und aufrichten können. Das Suchtmittel, der Alkohol oder die Drogen stören empfindlich. Wann endlich wird das bei uns anders? Muss denn der Vater immer trinken? Warum trinkt er immer zu viel? So fragen die heranwachsenden Buben. Und die Mädchen leiden mit der Mutter ebenso. Das Familienleben wird ihnen vergällt. Und sie gehen bald aus dem Haus. Und die heranwachsenden Buben stellen sich dem Vater entgegen, schützend vor die Mutter. Daraus entsteht natürlich wiederum der Vorwurf, die Mutter halte es mit den Kindern. So kommt eins aufs andere und der Graben wird tiefer und breiter. Wenn so Jahre ins Land gehen, fragt man sich, ob es da noch Hoffnung gäbe. Eines der Mädchen hat in einer christlichen Gruppe von Jesus gehört, da erwacht eine Hoffnung. Der Herr Jesus, der dem Sturm gebieten kann, der Kranke heilen und Tote auferwecken kann, der kann auch der Not in unserer Familie wehren. Sie muss sich nicht mehr hoffnungslos ergeben in das Unabwendbare. Ihre Hoffnung hält die ganze Familie aufrecht und auch für den abhängigen Vater wird sie zum Halt, der bei seinen immer wiederkehrenden Rückfällen sich anschickt, auch in die Hoffnungslosigkeit abzusinken. Hoffen auf Jesus? Natürlich hofft die Familie auf den Tag, an dem die Plage ein Ende genommen hat. Auch das abhängige Familienmitglied sehnt sich nach Freiheit, auch wenn es den Unschuldigen oder Überlegenen vorspielt. Jede Entlastung oder Entspannung, wie sie auch aussehen mag, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die Hoffnung darauf, dass es etwas leichter wird, ist nur zu verständlich. Ein Teilziel, ein oft erforderliches Teilziel, durch das die größte Not abgewendet werden kann. Und es kann ein vorläufiges Ziel Gottes sein, eine Familie zu entlasten. Worauf dürfen Menschen hoffen, wenn sie auf Jesus hoffen? Er will den Menschen, allerdings nicht nur den Abhängigen. Er will all die Menschen,
die an dieser Not beteiligt sind, ganz und gar erneuern. Zu einer neuen Kreatur will er sie schaffen. Damit ist der Hoffnungslosigkeit ein Ende gesetzt. Damit ist eine Kraft gegeben, in der eine Not durchgehalten werden kann. Noch ist die Not nicht durchgestanden. Die Plage ist noch täglich da. Noch hängen die Wolken bedrohlich am Himmel. Und niemand weiß, ob die Lage sich je ändert. Da sagt mir eine Frau mit ihren Kindern, vielleicht wird's nie anders in unserer Familie. Vielleicht müssen wir die Not zeitlebens aushalten. Ich konnte ihr diesen Gedanken nicht ausreden. Sie weiß, dass sie auf Jesus hoffen darf unter der Dauerbelastung. Hoffen auf Jesus ist eine ganze Arbeit. Das geht nicht mit einer Handbewegung oder mit etwas Anflug von Optimismus. Da braucht es eine Glaubensarbeit in einer Glaubenshaltung. Da geht es durch Demütigungen, Enttäuschungen, Verführungen, Geduldsproben, Leiden, von denen ein Außenstehender oftmals keinerlei Ahnung hat. Hoffen auf Jesus heißt da glauben, was Jesaja 43 geschrieben steht. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Hoffen auf Jesus heißt, den Scheinlösungen keinen Raum geben. Da betet eine Mutter trotz ihrer Not, Herr, ich will gern noch ein wenig zuwarten, wenn du dann dein Werk besser tun kannst. Das ist Hoffnung auf Jesus festhalten. Er soll die Freiheit bekommen, Jesus soll die Freiheit bekommen, sein göttliches Werk zu tun. In diesem Fall gab es eine wunderbare Änderung. Der Mann ist in diesem Jahr 25 Jahre abstinent und ein treuer Zeuge der rettenden Gnade des Herrn Jesus, hauptberuflich im Blauen Kreuz tätig. Hinter Gottes schweren Führungen stehen seine hohen Liebesabsichten. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelwache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Du sollst durchhalten, damit niemand dir die von dem Herrn Jesus erworbene Krone des Lebens raube. Wer hier ermüden will, der schaue auf das Ziel, da ist Freude.
Noch ein Kurzwort, Bruder Werner Bauer von der Leitung der Süddeutschen Gemeinschaft in Cannstatt, bitte.
Liebe Freunde, wir sind ja schließlich nicht von vorgestern. Jeder von uns empfindet das immer wieder irgendeinmal, dass der Wohlstand dieser Erde doch schrecklich ungleichmäßig verteilt ist. Dass auch die Gesundheit unter den Menschen oft schrecklich ungleichmäßig verteilt ist. Und so komme ich zu der Überlegung aufs Neue, dass Wohlstand und Gesundheit unter den Menschen zwar verschiedene Führung des Lebens durch Gott, aber nicht verschiedene Bewertung des Glaubens durch Gott ist. Wir können nicht sagen, weil der so viel glaubt, ist er so reich, und weil der so schlecht glaubt, ist er so krank. Und ich weiß das auch. Irgendwo hört mein Wissen an dieser Stelle auf. Und da bleibt mir nur noch das Vertrauen darauf, dass Gott nichts falsch macht, dass er weiß, was er tut. Da bleibt mir das Hoffen auf ihn. Ich habe einen Bekannten, der hat ein Glasauge, eine Prothese. Durch den Krieg war das passiert. Und manchmal habe ich mir dann unterwegs die Brille runtergenommen und ein Auge zugehalten, wenn ich im Auto unterwegs war. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Wissen Sie, Leute, die nur auf das Sichtbare sehen, sind auf einem Auge blind. Aber nein, das ist noch zu mild beurteilt. Wer nur das Sichtbare schaut, ist stockblind. Ich behaupte, Hoffen auf Jesus überlebt auch den irdischen Tod, übertrifft alle irdischen Sicherungen und überragt jedes irdische Glück. Wenn man Grußworte sagen soll, vielleicht bei einer Freizeit oder eine Postkarte in irgendeiner Gruppe an irgendeinen Bruder oder eine Schwester schreibt und soll ein Gotteswort drauf, dann liest man dort regelmäßig Philipper 4, Vers 4. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, alle Wege. Ein sehr bekanntes Wort. Aber wissen Sie, alle Wege, das heißt doch in jeder Situation, wenn es auch kreuzweise und überzwerch geht, freut euch in dem Herrn. Und heute Morgen wird uns hier richtig ins Herz hinein gehämmert, hoffet auf ihn, alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit, wie es auch geht. Lassen Sie mich ein Beispiel dazu erzählen. Er ist Gemeinschaftsleiter und Vorsitzender der örtlichen Allianzgruppe. Beide sind etwa 50 Jahre alt, haben drei Kinder zwischen 20 und 14 Jahren. Sie hat seit 2 Jahren CA, das heißt Krebs am Halswirbel. Und den Kopf kann sie, den eigenen Kopf, nur noch mit einer Stütze tragen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind arg begrenzt. Neuerdings muss sie wöchentlich einen Tag in die Klinik, um Infusionen zu bekommen, die sie andererseits wieder sehr, sehr schwächen. Die Krankheit schreitet langsam voran, aber das Leiden nimmt zu. Das sieht man ganz genau. Vor wenigen Tagen saß ich mit ihm in seinem gemütlichen Wohnzimmer abends für ein paar Minuten. Ob es zu tragen sei, habe ich ihn gefragt. Ja, antwortete er, noch gehe es bei ihr. Er helfe ihr beim An- und Auskleiden, beim Zu-Bett-Gehen. Morgens stehe er früher auf, nachmittags gehe er immer, solange es möglich sei, 2 Stunden mit ihr an die frische Luft. Die 3 Kinder hätten sich eingependelt, einkaufen, Essen vorbereiten, sogar backen, besorge er, wenn er vom Dienst komme. Und Geschwister aus der Gemeinschaft besorgen die Flickwäsche. Diese Leute betrügen sich nicht selbst. Als es vor 2 Jahren anfing, als sie klar Bescheid wussten, da hätten sie den Herrn um dreierlei gebeten. Und das hat mich zutiefst bewegt. Erstens, um die Kraft, das zu übernehmen, was jetzt auf sie zukommt. Zweitens, dass die Schmerzen, wenn es sein könne, erträglich blieben. Und drittens, wenn es Gottes Wille sei, dass sie noch einige Zeit zusammenbleiben dürften. Hoffen auf Jesus, das ist es auch. Und Hoffen auf Jesus kann durch nichts ersetzt werden. Hoffen auf Jesus, nicht allein in diesem Leben und für dieses Leben, das sieht man ganz deutlich bei diesen beiden gläubigen Menschen. Hoffen auf Jesus, gerade dort, wo nichts zu hoffen scheint. Und hoffen auf Jesus in einem Vertrauen, das nicht kaputt zu kriegen ist. Warum? Weil es an Jesus, dem Lebendigen, angebunden ist. Deshalb, Gemeinde lebt nicht, weil sie so gut oder so stark oder so gläubig ist, sondern weil Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Und weil er gesagt hat, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in aller Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Zugegeben, Gott führt seine Kinder zuweilen für menschliche Begriffe sehr, sehr seltsam. Aber, und das möchte ich uns einfach mitgeben aus diesem Tag und ich möchte es selber neu mitnehmen, aber ich hänge nicht in der Luft, sondern ich liege festgeborgen in den Händen meines Heilandes, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Darum möchte ich hoffen, alle Zeit.
Wir wollen antworten, indem wir das Lied 5 singen, die beiden Verse. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. Gottes Gnade weicht mir nicht. Sie werden heute viel mitnehmen von dieser Konferenz und viel hören. Aber wenn Sie nur dieses Lied mitnehmen, dann sind Sie unschlagbar. Gehören Sie zu den reichsten Menschen in Stuttgart. Kann morgen über Ihnen alles zusammenbrechen und Sie können Loblieder singen. es nicht auf ihren Glauben ankommt, sondern auf das Halten Jesu, der den Tod überwunden hat. Nun habe ich vorher ein Wort zu den Lehrern gesagt, jetzt muss ich ein Wort zu den Evangelisten sagen. Die Evangelisten haben ein schwieriges Amt, sie sind viel allein. Obwohl sie mitten in großen Versammlungen stehen. Keiner ist so allein wie der Evangelist. Die paar Lobeworte, die ihm zugetragen werden, die nimmt er hoffentlich nicht ernst. Er sucht ja Frucht. Dann ist er viel weg von seiner Familie. Wir danken unseren Evangelisten, dass sie diesen Dienst tun, auch unserem Bruder Johannes Hansen, den wir an dieser Stelle begrüßen. Und wir denken daran, er ist ja seinem Herzen nach, auch durch seine Frau, schon längst ein Schwabe geworden. Und das Schöne, im Herz ein Schwabe und in der Sprache dennoch schön und fein geblieben. Bruder Hansen, bitte.
So wird man doch die Brüder in Verlegenheit gebracht. Aber ich freue mich über diese brüderlichen Grüße heute Morgen. Verehrte Freunde, ich will mich kurz fassen, denn die Zeit dieses Tages ist angefüllt mit vielen Zeugnissen. Die Brüder der Hofacker Konferenz haben Texte vorgeschlagen zu den jeweiligen Themen. Ich lese den vorgeschlagenen Text zu dem Thema Wachet aus Markus 13 in den Versen 33 bis 37. Sehet euch vor und wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeglichen seiner Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens kommt. Auf dass er euch nicht schlafend findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Liebe Brüder und Schwestern, lassen Sie mich mit einer lustigen Geschichte aus der Zeitung beginnen, die mich freilich auf einen sehr ernsten Gedanken gebracht hat. Der leitende Angestellte eines großen Warenhauses verschlief häufig am Morgen und kam zu spät ins Geschäft. Eines Tages war ihm das zu bunt und er holte sich aus der Uhrenabteilung seines Warenhauses 10 Wecker. Richtige, solide, deutsche Hauswecker. Diese baute er dann am Abend zuvor rund um sein Bett auf, stellte sie in Minutenabständen nacheinander ein und legte sich ins Bett. Da ging am nächsten Morgen ein elendes Spektakel los, ein Wecker nach dem anderen machte seine Runde, die ganze Batterie kam in Gange. Nur unser Mann kam wieder zu spät ins Geschäft. Er hatte 10 Wecker überschlafen. Wahrscheinlich war er nicht verheiratet. Da hätte jemand anderes kommen müssen, ihn rütteln, aus dem Schlaf herausreißen müssen, jemand von außerhalb kommen müssen. Steh auf, wach auf, geh an die Arbeit. Diese lustige Geschichte hat mich auf die ernste Frage gebracht, warum Jesus wohl das große Kapitel 13 im Markus-Evangelium, diese gewaltige Rede von seiner Wiederkunft, beendet mit diesem geradezu schneidenden Ruf. Wachet, wachet, werdet ganz, ganz wach. Jesus hat offenbar geahnt und gewusst, dass seine Jünger, dass wir immer wieder zurücksinken in den Schlaf oder dass wir im Halbschlaf vor uns her dämmern oder dass wir unseren Tagträumen nachhängen. So taucht ja auch an anderen Stellen im Neuen Testament dieses Motiv des Schlafes und der Erweckung aus dem Schlaf auf. Da ringt Jesus im Garten Gethsemane mit seinem Vater vor der Stunde des Todes. Und die Jünger schlafen ein. Und er ruft sie aus dem Schlaf heraus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Da sagt der erhöhte Herr zu seiner Gemeinde in der Offenbarung: Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Was macht uns denn schläfrig? Unvergebene Schuld macht schläfrig. Sie ist wie eine Narkose, die unsere Sinne benebelt. Wir hören das Wort nicht mehr, das uns trifft. Und wenn es 10 Predigten sind wie 10 Wecker und 100 Predigten wie 100 Wecker, wir stellen unsere Ohren und unsere Seele auf Durchzug. Frommer Egoismus macht schläfrig. Wir denken vorwiegend an unser eigenes Wohl und an unser eigenes Heil und kümmern uns nicht mehr leidenschaftlich um das Wohl und das Heil der Menschen in dieser Welt. Unser Glaube ist zusammengeschrumpft auf das ganz persönliche Seligwerden. Gott erbarme, jeder von uns möge ganz persönlich selig werden. Die Botschaft des Neuen Testamentes aber ist weiter. Sie geht um Gottes Liebe zu seiner Welt. Fromme Egoisten übersehen die weiten Perspektiven des Heils Gottes mit seiner Welt. Schwärmerische Träume machen schläfrig. Wir tun nicht mehr, was uns aufgetragen ist, sondern spinnen dafür irgendwelchen Träumen nach, vielleicht unseren Berechnungen über die Wiederkunft Jesu. Die Flucht vor dem Leid macht schläfrig, so war das ja im Garten Gethsemane. Da schliefen die Jünger ja im Grunde ein, weil sie sich vor dem Leid ihres Herrn drückten. Aber diese Sache geht ja weiter bis zum heutigen Tage. Da schlafen wir ein und hängen den Tagträumen unseres Wohlstandes nach und schlafen zum Beispiel auch ein über dem Leid unserer verfolgten Brüder hier und dort in der Welt. Und nun trifft uns der Weckruf unseres Herrn. Seht euch vor, steht hier, wachet. Seht euch vor, ein verstärkter Weckruf. Passt auf. 3 Punkte. Erstens, wachet, denn Jesus kommt wirklich wieder. Das Wort von der Wiederkunft Jesu ist nicht nur eine bildhafte Umschreibung für die Zukunftswirkung seines Wortes, nicht nur ein Bildwort dafür, dass wir von aller Sorge befreit sind, weil ja Gott die Zukunft gehöre. So und ähnlich hat man die Botschaft von der Wiederkunft Christi häufig wegentmythologisiert und sie eingeebnet auf allgemeine christliche oder religiöse Grundbefindlichkeiten und hat ihr ihre Dynamik, ihre die Zukunft durchbrechende Wahrheit genommen. Meine Brüder und Schwestern hier im Schwabenland, ich entsinne mich noch gut an jene für mich grausame Veranstaltung in der Halle 6 auf dem Killesberg bei jenem Stuttgarter Kirchentag. Als einer unserer evangelischen Theologen das Wort von der Wiederkunft Christi öffentlich entmythologisierte, weitgehend auf die eben beschriebene Weise und auch altgediente Christen und gar Diakonissen an der falschen Stelle klatschten. Passt auf, sagt Jesus. Wachet. Er kommt wirklich wieder. Dann wird alles ganz hell sein, ganz klar sein und alle unsere Verdrehungen, ob zur Linken oder zur Rechten, von seiner Wiederkunft werden durchbrochen, werden überwunden. Gewiss, die Bibel redet in großen, gewaltigen Bildern von der Zukunft unseres Herrn. Alles irdische Reden, auch im Glauben von himmlischen Dingen, ist Bildrede. Die Wirklichkeit der Ewigkeit, die Wirklichkeit des Tages Christi wird alle unsere Bilder und Vorstellungen sprengen. Das wusste auch Paulus. Unser Wissen ist Stückwerk. Unser Prophezeien ist Stückwerk. Aber das heißt doch nicht, dass weil in Bildern geredet wird, überhaupt nichts geschieht. Diese Bilder stottern von einer Wirklichkeit, die alle Bilder sprengt, denn wir warten auf ihn. Wir warten nicht auf Vorstellungen von seiner Wiederkunft, sondern auf ihn, den lebendigen Herrn, der in der Vollmacht des lebendigen Gottes kommen wird. Dann wird alles ganz klar sein, auch in unserem Leben und in seiner ganzen Kirche auf Erden. Das ganze Kapitel 13 des Markus-Evangeliums hat seinen Kern in diesem einen Satz. Er wird umkreist von allen anderen Worten. Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dann wird das Stückwerk unserer Vorstellungen überwunden sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Es wird der Herr sein, und er wird sich ausweisen durch die Macht Gottes und seine Kinder werden ihn erkennen und seine Feinde. An den Nägeln malen, die früher einmal ein Zeichen seines Todes waren, aber längst seit Ostern schon ein Zeichen seines Sieges sind. So holt uns die Botschaft von dem wiederkommenden Herrn aus aller Engstirnigkeit und Kleinkariertheit und auf uns bezogenen Weise von Glauben und Frömmigkeit heraus und führt uns in die Weite der Pläne und Absichten Gottes mit seiner Welt. Wachet! Er kommt wirklich wieder. Er kommt wieder in seiner Macht, in der Herrlichkeit Gottes. Zweitens. Wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist, steht hier. Darüber haben sich die Träumer und Schwärmer aller Zeiten immer wieder heimlich geärgert. Sie haben dieses Wort missachtet, daran herumgedeutelt, sie, die sie sonst so viel Wert auf die wortwörtliche Wahrheit der Schrift legten, fingen an dieser Stelle plötzlich an zu drehen und zu deuteln. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Sie haben ihre Berechnungen angestellt, ihre Berechnungen zu Systemen zusammengefasst, die es gelegentlich sogar im Buchhandel zu kaufen gab. Auch die Zeichen der Zeit, meine Brüder und Schwestern, bieten kein System der Erwartung. Sie sind wie Wegweiser, die in der Nacht, wenn der Scheinwerfer drauf fällt, aufleuchten. Sie sind wie Feuerzeichen, die plötzlich in der dunklen Nacht aufleuchten und die Feuerwehr in Alarm setzt. Sie sind wie laute Signale, die uns in die Kleider fahren lassen. Wachet, das ist der Sinn der Zeichen der Zukunft. Die Ängste und Katastrophen und Verführungen und was da sonst noch genannt wird, sollen uns sensibel machen, sensitiv machen, empfindsam machen für die lebendige Hoffnung. Wir sollen unsere Antennen ausfahren. Warum keine Termine? Warum nur diese Zeichen? Die Antwort, so meine ich, ist eindeutig. Weil wir an jedem Tage und in jeder Stunde und gar in jeder Minute hellwach sein sollen. Die Naherwartung der Urgemeinde ist eben nicht eine peinliche Täuschung.
Sie ist das innerste Wesen der Hoffnung. Wie sollten denn Christen zu irgendeiner Zeit dieser Welt anders warten und hoffen, denn in naher Erwartung? Ob es nun am Abend steht hier im Text, zur Mitternacht, um den Hahnenschrei oder des Morgens ist, das sind die vier Nachtwachen im römischen Heer. Wir sollen rund um die Uhr bereit sein auf die Wiederkunft unseres Herrn. Das hat Folgen. Wenn solche lebendige Erwartung und Hoffnung in unser Leben einkehrt, meine Brüder und Schwestern, wird sich unser Denken, Fühlen und Handeln deutlich verändern. Das wird unsere Sinne ganz neu erwecken, auch unsere Gedanken, unseren Geist hellwach werden, hellwach machen. Jetzt bekommt jede Stunde eine neue Qualität, die Qualität der Hoffnung. Unsere oft so leeren und langweiligen Stunden werden angefüllt mit seinem Namen. Unser Leben darf eine neue Dynamik bekommen. Unsere Gebete bekommen ein neues, alles umfassendes Thema. Komm, Herr Jesus. Ja, komme bald. Unsere Zukunft muss nun nicht mehr ein ungenaues, dunkles Schicksal sein, das irgendwann über uns herfällt wie eine Lawine. Jesus ist unser Schicksal geworden, wie Wilhelm Busch seinen Predigtband überschrieben hat. Der Herr, der für uns starb und auferstand, ist unser Schicksal. Das ist nichts Ungenaues, Unklares. Es wird uns noch viel begegnen, was wir nicht verstehen. Aber eines ist ganz klar, ganz genau, ganz präzise. Der wiederkommende Herr ist der für uns Gestorbene und Auferstandene. So müssen wir uns nicht trösten mit jenen seltsamen Geschichten, die in diesen neueren Wiedergeburtsberichten überall gehandelt werden von Menschen, die gleichsam an der Grenze des klinischen Todes noch einmal heraufgeholt wurden und nun von seltsamen Erlebnissen berichten. Darauf gründet sich christliche Hoffnung nicht und auch nicht aufs Ähnliches und solches, was auch unter Christen gelegentlich erzählt wird. Unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist dieser Herr, der gekreuzigte, auferstandene und wiederkommende und die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung, von der wir vorhin hörten. Wachet auf, denn ihr wisset nicht, wann er kommt. Lebt in einer großen, positiven, erwartungsvollen Spannung, heißt das. Drittens, wachet, denn ihr habt noch viel zu tun. Unser Herr ist gen Himmel gefahren und hat seine Gemeinde zurückgelassen, aber er hat sie doch nicht sitzen lassen, er hat sie doch nicht hängen lassen und darum müssen wir uns nicht durchhängen lassen. Er hat uns zweierlei gegeben, Vollmacht und seine Arbeit, steht hier im Text. Nun wissen wir, wie wir arbeiten, nein, wie wir warten und wachen sollen, in bevollmächtigter Arbeit, nicht mit hängenden Köpfen und mit müden Knochen, sondern mit dem Auftrag einer bevollmächtigten Arbeit. Was heißt das? Die Vollmacht heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Heiliger Geist, die Anwesenheit des lebendigen Herrn im Herzen seiner Gläubigen, in der Mitte seiner Gemeinde und als werbender und wirkender Geist auch in der Welt. Vollmacht. Und die Arbeit heißt, Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur und heißt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das also heißt wachen, an die Arbeit gehen, tun, was er uns aufgetragen hat. Ein ganz normales Christentum leben, wie ein japanischer Christ, viele wissen es, diesen Glauben genannt hat. In der täglichen Nachfolge Jesu leben, das heißt warten. Tun, was er uns aufgetragen hat. So will er uns finden, wenn er wiederkommt, an der Arbeit. Und wie ein treuer Türhüter, der auf seinen Herrn arbeitet, in Wachposition an der Tür dieser Welt. Die Kraft unserer Hoffnung wird offenbar nicht daran geprüft, ob wir fiebrige Augen haben, tiefe Gedanken über das tausendjährige Reich denken, Theorien über die Entrückung der Gläubigen diskutieren und vieles mehr. Nach diesem Wort jedenfalls, dessen bin ich ganz sicher, wird die Kraft unserer Hoffnung daran geprüft, ob wir das Evangelium als rettende Botschaft verkündigen hier auf dieser Erde und ob wir auf dieser armen Erde empfangene Liebe umsetzen in konkrete Liebe den Menschen gegenüber. So wird sich unser Denken ändern müssen. Ja, trotz aller nervösen Diskussionen, die manche von uns mit Sorge begleiten, darf man doch wohl auch in Ruhe und Klarheit sagen. Wer in lebendiger Hoffnung lebt, wird die Frage des Lebensstils überdenken müssen vom Evangelium her. Wird die Nachrichten von hungernden und unterdrückten Völkern nicht einfach an seinem frommen Ohr, das auf Bibelstunden trainiert ist, vorüberrauschen lassen können. Meine Brüder und Schwestern, lasst uns nicht durch ideologische Debatten in der Kirche davon abhängig machen. Davon trennen lassen, dass wir darüber nicht in großer Nüchternheit und Klarheit und geistlicher Sensibilität nachdenken. Was heißt hoffen? Im Blick auf die Art, wie wir mit Geld und Gut, mit Zeit und Kraft und mit unserem Nächsten umgehen, da liegen doch ganz weitgehende Folgerungen auf dem Tisch, die wir häufig noch gar nicht erkannt haben. Das Entscheidende und alles Durchdringende. Verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Der wiederkommende Jesus will Leute bei der Arbeit sehen, die das Wort von ihm weitersagen und Menschen einladen, zu ihm zu kommen. Und will Menschen bei der Arbeit sehen, die empfangene Liebe in tätige Liebe umsetzen. Zum Schluss. In einer japanischen Stadt, einer der beiden Städte, auf die die erste Atombombe fiel, hat man ein erschütterndes Dokument der Hoffnung gefunden. Die Silhouette einer Schwester, die Umrisse des Körpers einer Schwester also, die neben einem Sterbenden niederkniete und betete. Mitten im Gebet hat auch sie der Feuerblitz getroffen. Und die Umrisse ihres Körpers waren eingebrannt in die Wand. Bis in die letzte Sekunde hinein tat sie, was ihr Herr von ihr erwartete. In der Vollmacht, die Jesus ihr gab, tat sie ihre Arbeit. Und mitten in der Arbeit begegnete ihr durch das Feuer hindurch ihr Herr. So mag sein. Unser Herr will uns bei der Arbeit finden. Lasst uns damit beginnen, meine Brüder und Schwestern, hier unsere Knie zu beugen vor dem wiederkommenden Herrn. Jeder, der an diesem Tage sich vor seinem Herrn beugt und ihn anerkennt als den Heiland und Herrn seines Lebens, nimmt etwas vorweg von dem, was dann sein wird, wenn sich alle Knie beugen und jeder Mund bekennen wird, dass Christus der Herr sei zur Ehre Gottes. Wir Christen sind nicht die letzte Ausgabe einer aussterbenden Rasse, sondern die Ankündiger einer neuen Welt, mitten in dieser alten Welt. Ach, lasst es uns doch konsequenter und viel klarer sein. Amen.
Und nun werden Schwester Erika Blumhardt und Bruder Kelm mit uns beten.
Lieber Herr, heute hören wir wieder neu, welche Hoffnung du, Herr, für uns bist. Nichts Ungewisses, kein vages Hoffen, nein, eine feste Hoffnung. Lieber Herr, hab du Dank für die große Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen. Lass alle die, die nicht unter uns sein können, auch die Kranken, deine Gegenwart spüren. Wir bitten dich um Arbeiter in deine Ernte, um Arbeiter in die Diakonie. Rufe du selbst Menschen, die ganz dir dienen wollen. Lass uns nicht los, lass uns wach sein. Wir haben vorher gehört, dass du uns deine Arbeit gelassen hast. Wenn du rufst, lass uns wach sein. Wir wissen, dass nur du berufen kannst, dass wir uns dir und unser Leben neu dir übergeben. Auf dich hoffen wir allein.
Herr Jesus Christus, du unsere Hoffnung, unter dieser Losung steht dieser Tag. Dafür möchten wir dir danken. Du, Herr Jesus Christus, warst unsere Hoffnung in den Schrecken des Krieges, der Bombennächte, der Flucht, der Gefangenschaft. Du warst unsere Hoffnung in den Jahren danach. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du auch heute, 35 Jahre danach, in einer Zeit der mannigfachen Schwierigkeiten und Nöten in dieser Welt, als der Gekreuzigte und Auferstandene unsere Hoffnung bist. Wir danken dir, dass du uns heute Morgen durch Vorträge, Grußworte und Zeugnisse Wege gezeigt hast zu dieser Hoffnung und dass es sich lohnt, auf dich, Herr Jesus Christus, allein zu hoffen. Amen.